Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die SPÖ steckt in der Krise. Wieder einmal. Die SozialdemokratInnen haben bei der Nationalratswahl ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Und das, obwohl mit dem neuen linkeren Parteichef Andreas Babler doch alles besser werden sollte.
Wir hätten sehr ein höheres Ergebnis gewünscht und erwartet. Das Ergebnis zu halten von der letzten Wahl ist nicht unsere Zielsetzung gewesen. Wir wollten stärker werden, deutlich stärker werden.
Ist Andreas Babler angezählt? Und wird die SPÖ trotz der Wahlschlappe in der nächsten Regierung landen? Mein Kollege Scholt Wilhelm hat nachgefragt.
Gerald John, du bist Redakteur im Ressort Innenpolitik beim Standard. Und du hast dieses historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ bei der Nationalratswahl 2024 miterlebt und aufgearbeitet. Wie setzt sich denn dieses Ergebnis zusammen? Wer hat die Sozialdemokraten gewählt und wer vor allem nicht?
Also insgesamt war es doch 1 Million Menschen ziemlich genau, die die Sozialdemokraten gewählt haben. Aber mehr als 21,1% der Stimmen schaut da halt nicht raus. Es waren überwiegend mehrheitlich, kann man sagen, ältere Menschen, mehrheitlich weibliche, also die haben einen Überhang. Pensionisten auch überrepräsentiert, aber da war die SPÖ nicht die stärkste, das ist die ÖVP. Eine Arbeiterinnenpartei oder Arbeiterpartei ist die SPÖ schon lange nicht mehr. Das hat sich ja schon seit vielen Jahren so entwickelt, dass die FPÖ da das Wasser abgegraben hat. Aber diesmal war es besonders frappant, also von den Arbeitern oder zumindest jenen, die wählen dürfen, denn sehr viele haben ja keine österreichische Staatsbürgerschaft, dann hat die FPÖ über 50% geschafft. Und insgesamt, und das ist schon frappant für eine Partei und einen Parteiführer, der sich so also für die werktätigen Bevölkerung eingesetzt hat, verbal zumindest, ist die SPÖ auch bei den Erwerbstätigen insgesamt sehr unterrepräsentiert. Also kommen sie nur auf 18%, die FPÖ kommt dort gleich auf 36%. Also das muss schon zu denken geben. Jetzt ist es nicht so, dass Babler gar nirgends funktioniert hat. Es gibt schon gewisse Regionen, also in linksurbanen Kreisen, wenn man so will. Also das sind die Innenbezirke in Wien, in Graz, in den Städten, aber auch im Speckgürtel von Niederösterreich rund um Wien, wo ein linksliberales Publikum wohnt. Da haben sie sehr viele Stimmen dazugewonnen von den Grünen, die ein bisschen geschwächelt haben, was sehr mit der Regierungsbeteiligung zu tun hat. Aber auf der anderen Seite ist die SPÖ ausgeronnen, also 180.000 Menschen sind weggegangen, Wähler von 2019 sind weggegangen und zwar nicht, weil sie irgendwo eine andere, bessere Alternative erkannt hätten, sondern sie sind einfach nicht zu den Urnen gegangen und das ist schon bemerkenswert.
Also viele SPÖ-Wähler, die sind erst gar nicht angetreten oder sind gar nicht zur Wahl gegangen. Und die Jungen und die Arbeiter konnte man auch nicht für sich gewinnen, obwohl eigentlich das Programm darauf abgezielt hätte. Auf welche Faktoren führst du denn dieses schwache Abschneiden bei der Wahl konkret zurück?
Ui, da weiß man gar nicht so genau, wo man anfangen soll. Also es ist nicht alles hausgemacht, das muss man schon auch sagen. Wenn man sich ganz Europa anschaut, der Trend spricht nirgends für die Sozialdemokraten. Und auch die Partei leidet unter dem Trend, unter dem auch die Regierung gelitten hat. Eliten werden tendenziell in so krisenhaften Zeiten wie diesen abgestraft. Aber es gab da schon einiges, was schon versprechen könnte, dass man mehr als diese 21% schaffen hätte können. Ja. Ein Problem war sicher ein bisschen die Konkurrenz von links. Die SPÖ hat sich auch mit der Bierpartei und der KPÖ herumschlagen müssen. Ja, die haben jetzt nicht ein überbordendes Ergebnis eingefahren, aber mit ein paar Prozentpunkte geht es da auch. Ja. Das nächste Problem war der Zustand der Partei. Die SPÖ, wir wissen alle, die haben einen quälenden Machtkampf hinter sich. Letztes Jahr hat es dann diese Abstimmung gegeben, eine Mitgliederbefragung, dann diesen Parteitag, dann mit dieser Auszählung. Panne und da ist sie tief zerrüttet herausgegangen letztlich. Und dieser Eindruck hat sich verfestigt, das weiß die SPÖ auch selbst aus eigener Meinungsforschung. Die SPÖ wird mit zwei Dingen assoziiert, sozial und Streit. Und es gibt halt Genossen, die haben die Niederlage gegen Babler nicht verwunden und die haben halt das Irre dazu getan, auch in diesem Wahljahr, dass sich dieser Eindruck, dieser Ruf der zerstrittenen Partei einfach nicht verflüchtigt. Dann sind wir beim Kandidaten selber angelangt. Andreas Babler hat sicher sehr gekämpft und ich finde, er hat sich auch durchaus gesteigert, wenn man sich die TV-Duelle anschaut. Aber er hat es letztlich nicht geschafft, einfach sich als Kanzler zu positionieren und so zu verkörpern. Ich glaube, das war einfach ein Grundproblem. Die Menschen haben in ihm nicht den möglichen neuen Regierungschef gesehen. Und dann ist noch eine Frage, die schon lange ein Problem bei der SPÖ ist. Das ist die Zuwanderung. Wir haben gesehen in den Nachwahlbefragungen, das war wieder eines der bestimmenden Themen und die SPÖ tut sich da schon immer schwer. Lang haben sie sich eher herumgedrückt und nicht wirklich getraut, da Probleme anzusprechen. Das kann man jetzt Babler, glaube ich, am wenigsten vorwerfen, denn er hat ja sogar versucht, ein bisschen zuzuspitzen. Also sie haben ein Konzept irgendwie präsentiert und das ist doch schon die Botschaft gefallen, dass die Asylzahlen um 75% sinken sollten. Also diese Ansage hat er schon gemacht. Aber Glaubwürdigkeit in dieser Frage wird man sich nicht von einem auf den anderen Tag. Und gerade einer wie Babler, der aus einer linken Sozialisation kommt, als Dreiskirchener Bürgermeister als einer gegolten hat, der asylwerberfreundlich ist, weil dort dieses Erstaufnahmelager ist, der tut sich einfach schwer, dass er so schnell diesen Imagewandel hinkriegt. Also ich glaube, das ist so eine Mischung, die dazu beigetragen hat.
Denkst du, Babler war vielleicht einfach der falsche Kandidat für die SPÖ bei dieser Wahl?
Das hängt natürlich immer von den Alternativen ab, aber es gibt schon ein sehr gutes Argument, das mich zu einem Ja neigen lässt. Und zwar, wir wissen, dass es in Österreich eine strukturelle Mehrheit rechts der Mitte gibt, wie Politologen immer wieder sagen. Wenn man da als Sozialdemokrat reüssieren will, muss man die Mitte ausstrahlen. Und da ist ein Mann, der halt wirklich auch von sehr weit links kommt, auch in seiner Jugendzeit, denkbar ungeeignet dazu. Ja. Er hat auch dieses linke Image am Anfang kultivieren müssen, um in der SPÖ gewählt zu werden. Der hat zuerst die Basis auf seine Seite bringen müssen und dann ist der Rollenwechsel natürlich schwer. Ich meine, es ist nicht so, dass er das nicht gewusst hätte und dass er das nicht versucht hätte. Er hat selber angesprochen, er braucht mehr Breite. Aber die Kampagne und er haben es einfach nicht geschafft, das hinzukriegen. Jetzt kann man darüber spekulieren, hätte Doskozil, der damals ja knapp unterlegen ist, das besser gemacht. Von der Papierform her finde ich schon, er hätte bessere Voraussetzungen gehabt, ja, weil er eben dieses Mittigere mitbringt, gerade auch in der Zuwanderungsfrage eine Credibility hat. Ja, ob es dann wirklich so gegangen wäre, ist wieder eine andere Frage. Ich meine, Doskozil hat auch Handicaps, fangen wir an bei seinen Problemen mit der Stimme. Und er hat eine Art, die auch sehr viele in der SPÖ vor den Kopf gestoßen hat. Also da hat schon einen Stil in der Politik gebracht, der auch was Problematisches an sich gehabt hätte. Es hätte dann genauso sein können, dass er halt in der Mitte Stimmen gewinnt, aber dann dafür bei den Grünen viel weniger.
Was mich doch wundert, ist, dass der linke Revoluzzer, der Andreas Babler, mit typisch linken Forderungen wie einer Vermögensteuer oder einer 32-Stunden-Woche zumindest bei einem gewissen jungen Klientel auch nicht punkten konnte. Woran liegt denn das?
Warum es gerade bei der jungen Klientel ist, ist es schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob eine junge Klientel sich mit so Fragen wie Vermögensteuer überhaupt so auseinandersetzt. Und die Frage ist immer, eine Steuer jemand anderen abzuknöpfen, ist jetzt noch nicht wirklich eine super Ansage, weswegen halb ich eine Partei wähle. Man muss dann sagen, was ich mit dem Geld halt irgendwie mache. Also dieses Angebot muss schon kommen. Das hat er schon noch getan. Im Großen und Ganzen glaube ich jetzt aber nicht, dass die Positionierung Babler so das große Problem war. Also ich halte dieses Gerede vom Linksruck ein bisschen für eine Mythos, wenn man sich anschaut. Er vertritt ja eigentlich lauter Sachen, die schon immer gang und gäbe waren. Was hat er gesagt? Ja, Gesundheitsversorgung ausbauen, dass die Menschen ein Anrecht auf einen Termin, einen schnellen Termin bei einem Facharzt bekommen. Ja, mein, ist das links? Also ich glaube, das ist doch sehr mehrheitsfähig. Ja? Oder ja, gegen überbordende Mieten oder zur Sicherung der Pensionen. Das ist eigentlich alles sozialdemokratischer Standard und auch die Vermögensteuer. Ich habe heute wieder gerade nachgeschaut, die hat der Werner Faymann, der sicher nicht so ein Ultralinker war, schon 2011 gefordert. Das war schon immer ein Thema und es gibt auch laut Umfrage vom Kurier, das ist jetzt auch kein Propagandamedium in diese Richtung ist, eine 60-prozentige Zustimmung dazu. Also ich glaube nicht, dass ihm das ruiniert hat. Ich denke, es liegt eher so ein bisschen im Habitus. Ja? Also er ist einfach nicht wie ein Kanzler rübergekommen. Ja? Ich habe halt auch gesprochen mit Genossen und die sagen, naja, der Kreisky, der hat sein linkes Programm halt in einer bürgerlichen Verpackung verpackt, die auch ihm entsprochen hat. Der ist in feinen Anzügen dahergekommen. Ja? Es hängt dann schon auch auf so Symbolik-Sachen. Und wenn man eine andere Forderung wirklich polarisiert von den Forderungen, hätte schon die 32-Stunden-Wochen auch in der eigenen Partei, aber das haben sie im Wahlkampf ja eigentlich eh verräumt, finde ich. Also er hätte es probiert, aber er ist nicht aus seiner Haut herausgekommen.
Denkst du, muss sich die SPÖ damit abfinden, dass die Tage als Großpartei vorbei sind? 20%, das ist keine Großpartei mehr.
Ja, also da muss man sich abfinden und wahrscheinlich aber auch die ÖVP, wenn es nicht wieder Ausreißer wie unter Sebastian Kurz gibt unter so Sonderfiguren. Das ist einfach der Trend insgesamt. Die Zeiten für große Parteien sind schwieriger geworden. Diese klassischen Milieus, die eine Bindung geschafft haben, so Rot oder Schwarz, die haben sich aufgelöst. Die Gesellschaft ist individualistischer geworden. Wenn man es im internationalen Vergleich sieht, dann kommt auf die Sozialdemokratie noch weitere Schwierigkeiten. Die soziologischen Umwälzungen, die alte Arbeiterschaft ist geschrumpft. Da schafft man auch weniger, da so mit Arbeitervereinen, wie es früher gegeben hat, über die Betriebsräte. Das ist immer schwieriger, sowas zu organisieren. Und dann gab es die grüne Konkurrenz. Die SPÖ muss diesen Spagat im Gegensatz zu Kreiskeszeiten hinbringen. Einerseits die linksgrüne Klientel nicht aus den Augen zu verlassen, aber andererseits gegen die FPÖ abzusichern. Das sind schon andere Voraussetzungen. Also die alte Stärke wird nie mehr zurückkommen. Aber ich möchte schon sagen, also die SPÖ hätte ja eigentlich, wenn man es über die Jahre anschaut, schon einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Schwesternparteien in Europa. Also ich finde, bei allem, was man über sie sagen kann, sie hat sich jetzt nie so an den Neoliberalismus angebiedert, wie das vielleicht die Deutschen gemacht haben mit Hartz IV. Also da ist sie eigentlich gar nicht so diskreditiert. Und insofern wäre da deutlich mehr drinnen, würde ich sagen.
Jan-Michael Machert, du hast dir zusammen mit Gerald das Desaster der SPÖ bei dieser Wahl angesehen. Interessant ist ja auch, dass die SPÖ in der Opposition 5 Jahre lang jede Menge Zeit gehabt hätte, von den Fehlern der unbeliebten Regierung von ÖVP und den Grünen zu lernen und entsprechend Themen zu setzen, gerade was die Teuerung betrifft zum Beispiel. Wie erklärst du dir denn, dass die Roten nicht mehr von dieser Oppositionsrolle profitieren konnten?
Ich meine, ich glaube, das ergibt sich aus sehr vielem, was der Gerald ja auch schon gesagt hat. Also ich glaube, sie haben es immer wieder probiert und sie haben ja auch Themen gesetzt, immer wieder auch unter Pamela Rendi-Wagner. Ich glaube, das, was immer sehr manifest über allem stand, war halt einfach dieser nie enden wollende Parteistreit, der halt zuerst unter Rendi-Wagner und auch damals eigentlich schon unter Christian Kern, als der in der Opposition war mit der SPÖ, einfach immer wieder diesen Versuch, etwas Neues zu wagen oder Themen zu setzen, immer wieder von dem überlagert worden ist. Also manchmal verdeckter, manchmal offener, je nachdem. Also bei Pamela Rendi-Wagner war das ja permanent auch Hans-Peter Doskozil, der immer wieder mit Querschüssen aufgefallen ist oder von der Seite dreingeredet hat. Und ich glaube, dass das einfach auch dazu führt, dass er eigentlich eine Spitzenkandidatin oder ein Spitzenkandidat einfach nie wirklich, so wie es der Thomas Hofer, also Politikbeobachter, zuletzt genannt hat, Gravitas aufbauen kann. Also weil du ja immer wieder das Gefühl hast, so okay, in Wahrheit ist die Spitzenkandidatin, der Spitzenkandidat immer nur ein Pendel von den äußeren Umständen. Nämlich gerade, was der Wiener Bürgermeister im Schilde führt und sagt, na, das mit dem Mitgliedervotum können Sie gerne im Bund machen, aber sicherlich nicht in den Ländern. Oder wenn Hans-Peter Doskozil immer das Gefühl hat, er weiß immer alles besser und seine Themen sind die richtigen und immer wieder das Gefühl hat, er muss da jetzt quasi reinreden oder auch mitten im Wahlkampf ein Buch veröffentlichen zum Beispiel, wohl wissend, dass das eigentlich immer in der SPÖ in den vergangenen Monaten und Jahren eigentlich immer ein sensibler Bereich war, sobald sich da jemand zu Wort gemeldet hat. Und ich glaube, da kommen wir auch aus rein medialstrategischer Sicht natürlich auch immer an den Punkt, jedes Wort, was aus diesen Mündern kam, hat natürlich dann auch immer Aufmacher gefühlt, Seiten gefühlt. Ich meine, es ist immer so gewesen, dass du dann da eigentlich ab sofort in der Defensive warst. Und ich meine, Andreas Babler hat es immer wieder versucht, so ein bisschen wegzustreichen. Immer wieder gesagt, okay, das sagt jetzt, so wie zuletzt ja auch wieder, das sagt jetzt immer der Hans-Peter Doskozil, ist seine Meinung, dass wir in die Opposition gehen sollen. Er macht es anders. Er hat es immer probiert, mit einer gewissen Form von Selbstbewusstsein irgendwie wegzustreichen. Pamela Rendi-Wagner hat das auch immer wieder probiert, zu ignorieren und quasi ihren eigenen Weg zu gehen. Pamela Rendi-Wagner ist dann letztendlich daran gescheitert, sozusagen. Die Frage ist halt, ob Andreas Babler, der macht jetzt nicht den Eindruck, dass er sich wirklich von dem beeindrucken lässt, aber es macht es halt nicht leichter. Also man merkt auch schon, und das hat man auch im Wahlkampf immer wieder gemerkt oder auch immer wieder gehört, wenn man mit Leuten geredet hat, die im Straßenwahlkampf unterwegs waren, war das immer wieder eine Rückmeldung. Bei euch ist einfach permanent immer was los. Also es geht eigentlich permanent immer nur um die Partei selber. Sie ist mit sich selbst beschäftigt, so wie das früher auch die ÖVP immer wieder war. Man hat immer wieder das Gefühl, der Sesselsägen beginnt relativ früh. Bei Andreas Babler hat man das Gefühl gehabt, dass das irgendwie relativ schnell immer wieder so ein Thema war. Also auch wenn es nur gerüchteweise passiert, aber wir wissen, was das bedeutet. Also sobald man gerüchteweise so ein bisschen angezählt ist oder so ein bisschen in Frage gestellt wird. Und es hat ja auch nie aufgehört, dass da im Hintergrund permanent quergetrieben wird. Also das macht einfach insgesamt alles nicht einfach. Und ich glaube halt, wenn man einfach keine Geschlossenheit hat und das Gefühl, werde ich nicht los, auch im Wahlkampf, dass da gewisse Kräfte immer wieder probieren, was zu torpedieren. Es ist auch einem völlig egal, ob dann das große Ganze daran zerbricht. Weil es da sehr stark, glaube ich, um Egoismen und Macht geht und irgendwie manche Leute auch damit vielleicht nicht zurechtkommen, dass Andreas Babler ein bisschen selbstbewusster agiert, nämlich auch mit der Parteiöffnung, dass man sagt, okay, man macht einen Expertinnenrat, man hört sich auch andere Leute an, die vielleicht was einbringen können in die Partei von außen. Und die Expertinnen sind nicht nur wir und die Parteigremien, sondern vielleicht auch Menschen, die mit Dingen zu tun haben, völlig egal in welchem Bereich, und vielleicht manche Dinge besser wissen, was Neues einbringen, was Moderneres vielleicht einbringen. Damit kommen manche Leute einfach nicht zurecht. Und ich glaube, so tut sich die Partei einfach insgesamt seit vielen, vielen Jahren einfach schwer, an Gravitas zu gewinnen und an Glaubwürdigkeit zu gewinnen.
Die SPÖ stolpert über sich selbst, wenn ich das richtig verstehe. Wie fest sitzt denn Babler jetzt nach der Wahl im Sattel? Man könnte meinen, er müsste seinen Hut nehmen und gehen.
Also faktisch eigentlich sehr, sehr fest. Ich glaube aus zwei Gründen. Ich meine, das eine ist, jetzt muss man mal schauen, was bringt er aufs Parkett, was die Koalitionsbildung anbelangt. Ich meine, das kann schon natürlich viel verändern. Ich meine, wenn er tatsächlich den Weg zum Vizekanzler schafft, ich meine, ich glaube, dann schaut das auch vielleicht ein bisschen anders aus. Und der zweite Faktor, und ich glaube, der ist fast wesentlicher, ist halt einfach, dass Andreas Babler vor kurzem ja erst oder vor ein paar Monaten die Statuten verändert hat, nämlich dahingehend auf mehr Mitgliederbindung und vor allem, dass Mitglieder mehr entscheiden können und der Vorsitz jetzt einfach direkt gewählt wird von den Mitgliedern. Das heißt, jeder, der ihn herausfordern möchte, kann das tun. Da gibt es Fristen und Regelungen dafür, aber er muss sich den Mitgliedern stellen und nicht den Funktionären. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz grobe Unsicherheit. Das haben wir auch vergangenes Jahr gemerkt, dass wir die Mitglieder, ich glaube, die Partei nicht einmal selber wirklich einschätzen kann, welche Motivlagen die Mitglieder haben. Und das birgt einfach die Unsicherheit, die Herausforderung anzunehmen und zu sagen, okay, ich gehe mit Andreas Babler ins Duell, weil man nicht mehr so einfach sagen kann, so wie das damals, weiß ich nicht, unter Werner Faymann war, dass man den von der Bühne pfeift oder einen Christian Kern so lange nervt, bis er hinschmeißt und dann quasi in den Parteigremien sich einfach ausbaldobert, wer wird jetzt da quasi unsere neue Vorsitzende oder Vorsitzender, sondern dass es eben diese große Unbekannte die Mitglieder entscheiden. Und ich glaube, das ist halt für manche Leute, die ein bisschen Schaum vom Mund haben oder sich vielleicht manche ein bisschen schnippisch freuen, dass Babler gescheitert ist, auch wenn sie aus der eigenen Partei sind, ist es natürlich eine große Unbekannte, da jemanden ins Rennen zu schicken, weil ich glaube, das wissen wir mittlerweile aus der Politikbeobachtung, ich glaube, niemand stellt sich diesem Duell, gerade in so altertümlichen Parteien, ohne zu wissen, ob ich das gewinne oder nicht. Und ich meine, da müssen halt gewisse Leute, die da jetzt vielleicht Ambitionen hegen, müssen sie schon sehr sicher sein. Und das geht in dem Fall meiner Meinung nach zumindest nicht.
Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil von der SPÖ meinte ja, die SPÖ sollte in die Opposition wechseln. Andreas Babler möchte die SPÖ in die Regierung führen. Jetzt gibt es da eigentlich inhaltlich und rechnerisch nur zwei Möglichkeiten für die SPÖ. Einerseits eine Koalition mit der ÖVP oder eine etwas stärkere Koalition mit der ÖVP und vielleicht den Neos oder den Grünen. Die Grünen werden aber wohl von der ÖVP schon mal nicht eingeladen werden. Wie soll sich denn eine Koalition aus SPÖ, ÖVP und Neos überhaupt inhaltlich ausgehen, wenn die SPÖ unter Babler unter anderem eine Vermögensteuer als Koalitionsbedingung genannt hat? Wie soll das gehen?
Ich meine, er muss auf jeden Fall Kompromisse schließen. Es ist natürlich verdammt schwierig. Also ich glaube, gerade Vermögensteuern sind einfach schwierig umzusetzen mit ÖVP und Neos, zumindest meine Einschätzung. Ich glaube, dass er sich auch von vielen anderen Dingen, die er jetzt gefordert hat oder von einigen zumindest verabschieden wird müssen, einfach auch aus dem Grund, weil die Zeiten oder sagen wir so, wenn man Neos und ÖVP zuhört, geht es ja eher weniger darum, Geld auszugeben, sondern vor allem zu sparen. Das widerspricht so ein bisschen dem, was Babler vorhat oder der Linie vorhat, aber wie gesagt, ich glaube, gerade in einer Dreierkonstellation oder in einer Zweierkonstellation müssen beide Kompromisse schließen. Die Frage ist halt nur, wie weit halt die SPÖ auch dazu bereit ist. Und ich meine, ich glaube, wir hatten das ja auch gewissermaßen schon so ein bisschen in Niederösterreich beobachten können. Natürlich völlig andere Konstellation und völlig andere Diskussion, aber grundsätzlich ist halt die Frage, wie weit ist die ÖVP bereit, auf Babler zuzugehen und umgekehrt. Also ich glaube, darauf kommt es einfach sehr, sehr stark an, wie stark die Parteien einfach bereit sind, den anderen leben zu lassen. Und es ist natürlich halt schon die Frage, ich glaube, damals hat ja Sven Hergovich, also Niederösterreich-Chef der SPÖ, glaube ich, sinngemäß oder ich glaube sogar genauso im Zitat gesagt, da hacke ich mir vorher die Hand ab, bevor ich diesen Deal eingehe, wenn die SPÖ so sehr darauf beharrt, auf dem, was Andreas Babler will, dann wird die Opposition am Ende des Tages dabei herausschauen. Das ist natürlich ein Dilemma, ich glaube, für beide. Die Frage ist halt, will Nehammer tatsächlich mit der FPÖ und Kickl am Ende des Tages oder bleibt ihm dann auch nichts anderes übrig, wenn Andreas Babler in die Vollen geht? Ich glaube, das ist einfach eine total schwierige Phase jetzt gerade, wo, glaube ich, alle so ein bisschen so Dilemma da haben im Moment und damit umgehen müssen.
Eine Koalition mit der FPÖ hat die SPÖ zumindest unter Andreas Babler ausgeschlossen und dazu dürfte es jetzt auch nicht kommen. Wie wirkt sich denn dieses Ergebnis bei der Nationalratswahl auf die kommende Wahl im Burgenland aus?
Wenn man Hans-Peter Doskozil zuhört, gar nicht aus seiner Sicht, weil er sagt, er setzt völlig andere Themen und ich meine, jetzt gab es quasi so diesen Babler-Trend, mit dem man Wahlkämpfen war oder der hat quasi natürlich alles überlagert, weil der Spitzenkandidat im Fernsehen ist. Doskozil hat es ja trotzdem probiert, im Burgenland mit seinem Kurs gegenzusteuern, hat er gesagt. Ich glaube schon, dass es zwei verschiedene Punkte sind. Ich glaube, dass sich da ein Trend abbilden könnte, das schon, also gerade in Richtung FPÖ, also dass die FPÖ dazugewinnen in den Bundesländern, das ist, glaube ich, relativ ausgemacht. Ich glaube schon, dass die Spitzenkandidaten für sich selbst in ihren jeweiligen Bundesländern dann sehr wohl einen Einfluss darauf haben, wie das ausgeht. Also man kann nicht vergleichen, glaube ich, die Burgenlandwahl mit der Nationalratswahl, weil die Themen einfach auch ganz andere sind. Und ich glaube auch, weil der Doskozil einfach dann nochmal, gerade was die Landtagswahl anbelangt, nochmal eine andere Gravitas hat.
Also es ist nicht zwangsläufig so, dass Doskozil das gleiche Schicksal erleben muss wie Andreas Babler auf Bundesebene. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Gerald John und Jan-Michael Machert.
Bitte.
Danke.
Danke an dieser Stelle auch noch einmal an meinen Kollegen Scholt Wilhelm, der dieses Interview geführt hat. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns übrigens über eine gute Bewertung auf Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Bleiben Sie jetzt aber noch dran, wir sprechen gleich im Meldungsüberblick unter anderem über eine mysteriöse Serie von Bombendrohungen, die es in Österreich gerade gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das israelische Militär hat am Donnerstag gemeldet, man habe den Chef der Regierung der islamistischen Terrororganisation Hamas in Gaza getötet. Der Angriff liegt aber offenbar bereits 3 Monate zurück. Auch heute sind aber die Kampfhandlungen im Libanon weitergegangen. Die Armee hat erneut einen Vorort der Hauptstadt Beirut beschossen. 6 Menschen sind dabei gestorben. Die BewohnerInnen forderte Israel zur Evakuierung auf, dass sie sich in der Nähe von Hisbollah-Einrichtungen befinden würden. In dem kleinen Land, in dem sich mittlerweile 1 Million Menschen auf der Flucht befinden, wird das aber immer schwieriger. Auch Israel vermeldet unterdessen Verluste im Libanon. 8 Soldaten seien bei der Bodenoffensive getötet worden. Wenn Sie sich einen genauen Überblick über die Lage im Libanon, in Israel und in den angrenzenden Ländern verschaffen wollen, die letzte Folge von Thema des Tages beschäftigt sich genau damit. Und natürlich auch immer eine verlässliche Informationsquelle, der Standard News Ticker auf derstandard.at. Zweitens, in Österreich gibt es seit einigen Tagen eine Reihe an Bombendrohungen. Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt, St. Pölten und Amstetten waren betroffen. Und das innerhalb von nur 4 Tagen. Das Muster war laut Polizei jeweils dasselbe. Via Mail wurde bekannt gegeben, dass am Bahnhof des jeweiligen Ortes eine Bombe versteckt sei. Daraufhin führten die Behörden Platzsperren und Evakuierungen durch. Zum Glück stellten sich die Drohungen als falsch heraus. Trotzdem ermitteln die Beamten nun auf Hochtouren, wer hinter den Bombendrohungen steckt. Der Täter müsste wohl die teuren Sondereinsätze zahlen und sich zusätzlich vor Gericht wegen schwerer Drohung verantworten. Und drittens, in den Niederlanden hat ein Gericht einen Mann wegen Catcalling verurteilt. Zum ersten Mal. Catcalling, damit sind anzügliche Sprüche, Nachpfeifen und sexistische Rufe im Alltag gemeint, also verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. Kennt so gut wie jede Frau und in den Niederlanden ist das nun eben seit 1. Juli strafbar. Der jetzt verhandelte Fall hat sich in Rotterdam zugetragen. Ein 33-Jähriger wurde zu einer Geldstrafe von 280 Euro verurteilt, davon 180 auf Bewährung. Der Mann hatte nach Zeugenaussagen im August im Zentrum von Rotterdam eine junge Frau sexuell bedrängt, zunächst mit Bemerkungen und Zurufen, dann sei er ihr hinterhergelaufen und hatte sie auch an den Hüften festgehalten. Ordnungskräfte hatten das beobachtet und auch gesehen, dass die Frau versucht hatte, den Mann abzuwehren. Er hatte vor Gericht die Aussage verweigert. Mehr dazu lesen Sie natürlich auch auf derstandard.at, ebenso alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und falls Sie noch nicht genug von unseren Podcasts haben, ist heute auch eine neue Folge von Besser Leben rausgekommen. Da geht es darum, wie man die Angst vor Spinnen in den Griff bekommen kann. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt und Sie uns unterstützen möchten, dann hilft uns ein Standard-Abo wirklich sehr. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. An dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Wir sagen Danke, Baba und bis zum nächsten Mal.